Im Januar startet Frei zu essen als 12-wöchiges Gruppenprogramm. Und wenn du auch die Kontrolle über das Essen verlierst, wenn du entweder weiter isst, obwohl du schon satt bist, Sachen isst, die du eigentlich gar nicht essen willst, oder anfängst zu essen, obwohl du gar keinen Hunger hast, dann ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Warum hast du das bis jetzt nicht geschafft, dieses Problem alleine loszuwerden? Naja, weil du an den Symptomen, nämlich am Essen rumdokterst. Du überlegst dir Diäten oder irgendwelche Regeln für dein Essen. Du machst Sport, vielleicht lenkst du dich ab oder du versuchst es mit Disziplin und Zusammenreißen. Aber der Drang zu essen geht einfach nicht weg. Nichts hilft. Und in dem Gruppenprogramm Frei zu essen geht es eben darum, hinter die Symptome zu schauen, die richtige Lösung zu finden, nämlich dahin zu schauen, was bringt dir das Essen? Was stimmt in deinem System nicht, sodass der Essdrang entsteht, sodass du diesen Druck aufbaust und den ablassen musst durch Essen. Und wenn du das einmal aufgelöst hast, dann kannst du auch zu Hause sein und der Kühlschrank ist voller Leckereien, die Abstellkammer ist voller Leckereien. Es ist dir egal, weil du diese Sachen einfach nicht essen willst und weil du sie nicht brauchst. Es wird eine kleine Gruppe sein von höchstens 8 Personen. Also wenn dich das interessiert, trage dich gerne auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hi! Ein ausbalanciertes Leben anzustreben ist spitzenmäßig. Katrin Rohweder über ADHS, Energie und Lieblingsleben. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken bzw. Frugales Glück Podcasts. Heute wieder eine Doppelfolge und heute ist Katrin Rohweder von ADHS Perspektiven zu Gast bei mir im Podcast. Katrin ist ADHS-Coach und hilft Menschen dabei, ihre Stärken zu erkennen und ein erfüllteres Leben trotz der Herausforderungen, die ADHS bietet, zu führen. Wir haben in diesem Gespräch über ganz, ganz viele Dinge gesprochen, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Es geht vor allem um Energie, um Lieblingsleben, darum, wie man mit Über- und Unterstimulation zurechtkommt. Das war für mich einer der interessantesten Punkte. Darüber, welche Alternativen es gibt, um sich zu stimulieren, ohne dass man zu essen, zu Alkohol, zu shoppen, zu Dingen kaufen, greifen muss. Und zum Schluss erzählt Katrin auch, wie sie ihre komplette Wohnung leergeräumt hat, warum sie das gemacht hat, wie ihr Sohn mitgemacht hat und ob sie das empfiehlt als Ausmistmethode. Also es ist ein sehr vielfältiges und spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Katrin, herzlich willkommen im Frugales Glück bzw. im Schlanke Gedanken Podcast.
Ja, hallo Marion, danke, dass ich hier sein darf. In ja, zwei Podcasts gleichzeitig.
Ja, das ist. Vielleicht magst du dich am Anfang mal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du so machst.
Ja. Hi. Ich heiße Katrin Rohweder. Ich finde selber meinen Nachnamen schwer auszusprechen, weil das R-O Rohweder macht. So heiße ich auf jeden Fall. Und ich bin eine erwachsene Person, die ADHS hat und die als Coach mit anderen Erwachsenen daran arbeitet, dass sie sich selbst besser verstehen, sich selbst besser lieben können oder liebhaben können und ihre Stärken einsetzen können und vielleicht ihre persönliche Lebenswandlung entwickeln. Also welche Struktur brauchen sie, wie können die gut durch ihr Leben kommen und sich vielleicht ihr Lieblingsleben auch aufbauen, wenn das für die gerade Thema ist.
Genau. Lieblingsleben, das klingt ja wunderbar. Ich habe auch auf deiner Seite steht ja unten immer so dein Slogan oder ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber da steht, ich zeige dir, wie du in deine Energie kommen und aufhören kannst, dich am Leben aufzureiben. Mhm. Das finde ich ist ein ganz toller Satz. Wie kommt man denn in seine Energie?
Ganz einfach, da muss man nur dies und das machen, dann ist das, nee. Ich weiß nicht, ob es da für alle, also wenn ich versuche, so dieses, wie man in die eigene Energie kommt, ne, das ist, geht ja darum zu erkennen, zum einen, was mache ich denn gerade, also wo sind denn Energieverluste? zum anderen ADHS zu verstehen und was man immer wieder macht, überhaupt erst zu begreifen und inwiefern das zu Energieverlusten beiträgt. Und das hilft dann, wenn man gleichzeitig aber auch eine Hoffnung darin hat, dass es anders werden kann. Das heißt, man braucht wie so eine Art, so ein Vertrauen darin, dass auch wenn ich jetzt bestimmte Dinge sein lasse, ich einen neuen Weg auch finden kann. Ich weiß, beantwortet das gerade deine Frage?
Ja, die Frage war auch doof gestellt im Grunde genommen. Dieses Mann, du hast völlig recht. Ja, vielleicht schauen wir erstmal auf den Teil mit ADHS verstehen. Dieses sich am Leben aufzureiben. Also das steckt ja ganz viel drin. Überforderung, du schreibst auch, oder ich weiß nicht, auch irgendwo auf der Seite habe ich auch gesehen, wenn mir alles zu viel wurde, so das kam öfters vor. Also wie, was sind so Symptome, woran man feststellen kann, okay, vielleicht habe ich ADHS oder ADS?
Also erstmal finde ich es toll, dass du auf meine Webseite geguckt hast und geguckt hast, welche Worte ich verwendet habe und sozusagen, na, was, ne, was du so rauspickst, was aus Katrins Kopf öfter mal kam. Das finde ich ganz spannend, mich da so gespiegelt zu sehen auch nochmal. Tja, habe ich mal erstellt, diese Webseite, ne, und jetzt spiegelst du mir da vieles zurück. Jetzt habe ich natürlich vergessen, aufreiben und wenn mir alles zu viel wurde. Was war deine Frage dazu
Genau,
nochmal?
woran man erkennt, dass man ADHS hat oder ADS.
Oh. Also letztendlich, wir haben zwar Schwierigkeiten heutzutage, Diagnosen zu kriegen, aber letztendlich ist natürlich wichtig, das wirklich abklären zu lassen, ne? Weil wir uns ja auch durchaus Geschichten erzählen können darüber, was wir haben oder so. Andererseits kann man, ja, wenn man sich so ein bisschen erkundigt, breit gefächert, dafür sich auch einigermaßen gutes Bild kriegen und zumindest mit einer Vermutung losgehen. Und ein Teil dieses Bildes kann ich vielleicht beitragen. Ich finde, was mir gerade so einfällt, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei ADS, ist immer diese Diskrepanz zwischen wahrgenommener und vielleicht auch belegter Intelligenz, obwohl jetzt nicht jede Person mit ADS super intelligent ist, aber diese Diskrepanz zwischen meiner eigentlichen Intelligenz und dem, was ich performe. Oder was, dass ich immer wieder denke, so irgendwie passt das oft nicht zusammen. Irgendwie kriege ich manche Sachen, die scheinbar so einfach sind, aber auch komplexere Sachen, entweder nicht hin oder nur mit sehr viel mehr Kraft, als andere das scheinbar tun. Aber ich bin doch nicht blöd und gleichzeitig denke ich ganz oft, ich muss wohl irgendwie blöd sein. Das ist ein so ein, wie so ein Lebensgefühl, was viele Menschen mit ADHS oft erleben. Und dann zeigt sie.
Ist das dieses sich am Leben aufreiben? Ist das das Gefühl, was man dann hat?
Ja, das kommt darauf an, wie man, ja, wenn man dann was macht, ne? Man kann natürlich sagen, okay, ich sitze da einfach nur mit und bin da mit und dann so. Aber wenn man dann halt starke Emotionen dazu hat oder auch anstrengend, es ist sich ganz anstrengend, bestimmte Dinge dann hinzukriegen und darüber wieder starke Emotionen hat und Stress hat und so, ja, dann reibt man sich vielleicht auf. Und natürlich, es gibt einfach ja. Es gibt immer wieder diese Beschreibungen, die findest du überall im Internet, was ADHS ist. Wir haben ja ganz klar irgendwie so eine Unterscheidung zwischen denen, die äußerlich hyperaktiver sind, dann die, die so mittelhyperaktiv sind, die, und die, die eher so verträumt sind. Und was das Wichtige ist, dass wenn du dein Leben lang schon vielleicht Schwierigkeiten hattest, entweder soziale Kontakte so zu pflegen oder zu leben, so als Kind schon oder als jugendliche Person, aber nicht weißt, warum, wenn dir das immer alles so merkwürdig fremd vorkam, wie machen Leute das? Vielleicht, wenn du unangenehm ständig aufgefallen bist oder ständig hier, hallo, du bist so verpeilt oder verträumt, wach mal auf oder so, wenn es dir schwer gefallen ist, schon irgendwie vielleicht in der Schule dich zu organisieren. Oder bei Frauen ist es oder Mädchen oft so, dass die sich so viel Mühe geben, dass man das da noch gar nicht so merkt. Die selber auch nicht. Also ich habe das bei mir hauptsächlich so, wenn ich im Nachhinein gucke, ja, es stand immer drin, Katrin ist leicht ablenkbar, aber ich dachte, weil ich so gesellig bin. Also das habe ich bei mir, also auch, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, Da war das so erstmal nicht so schlimm und vor allen Dingen war das vieles für meine Mutter auch total normal, wie ich war, weil die ja auch so war. Und so ein bisschen so, ach, wir müssen mal wieder den Bus hinterherfahren, weil das alles nicht geklappt hat. Oder wir müssen wieder den Turnbeutel irgendwo abholen, weil ich den irgendwo habe liegen lassen. Aber ich habe das viel an sozialen Faktoren gemerkt, dass ich nicht verstanden, wie die so miteinander interagieren, wie die das machen, die anderen Leute. Ja, also die Frage, woran merke ich das? Ich höre, der ist aber echt groß, merke ich. Wenn du eine innere ständige Unruhe hast und du aber auch vieles davon nicht auf was anderes zurückführen kannst, oder wenn du ständig mit komischen Diagnosen konfrontiert wirst, aber das Gefühl hast, das passt nicht, ich bin nicht wie die anderen, die diese Diagnose haben. Aber ja, bin vielleicht entweder in der Arbeit super überfordert mit dem, was ich da organisieren muss, oder ich kann schwer in Gang kommen. Wenn ich erstmal irgendwo bin und es macht mir keinen Spaß, dann komme ich nicht in Gang. Oder wenn du zu Hause, also mein Lieblingsthema ist ja immer, warum ist das so schön hier in meine Wohnung? Wenn es dir schwerfällt, so Gewohnheiten aufzubauen, die vielleicht eine Ordnung herstellen. Und auch bei der Arbeit, wenn nichts automatisiert ist und alles ist irgendwie ein Krampf. Das sind so Beispiele, ne? Also es ist unglaublich komplex. Man könnte Tage füllen, um sich darüber zu unterhalten, wie sich ADHS zeigt und woran man das dann bemerkt.
Ich zum Beispiel war als Kind immer langsam. Kann das auch sowas sein?
Ja.
Also bei mir stand schon auf dem ersten Zeugnis, wo man noch keine Noten bekommen hat. Ich habe jetzt übrigens hier gerade vergessen, das Fenster zuzumachen. Einen Moment bitte.
Das ist eine schöne Blume im Hintergrund. Ich glaube, ich habe dir gerade gesagt, du hast das Kopfhörer nicht aufgehabt, dass du eine schöne Blume im Hintergrund hast.
Oh ja, danke. Ein Gummibaum.
Du
Genau, auf
warst
dem
immer
ersten.
langsam. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Bei mir ist es immer noch so, dass ich neue Dinge nicht so schnell verstehe. Also ich brauche da wirklich eine Zeit. Ich verstehe auch Witze nicht. Also ich will mich jetzt gar nicht jetzt irgendwie diagnostizieren oder so. Ich weiß es nicht, aber neue Dinge, ich brauche einfach ungefähr gefühlt doppelt so lange wie andere Menschen, bis ich was verstehe, weil ich mir dann so ein Ordnungssystem, so eine Struktur baue, wo das dann reinpasst. Aber bis ich das erstmal so modifiziert habe, dass das da reinpasst, dauert das eine Zeit. Und das wirkt von außen, glaube ich, so, als wäre ich ziemlich langsam.
Also, der gute Heiner Lachenmeier, der schreibt in seinem Buch von der ADHS-Lernkurve. Also, da geht das jetzt vielleicht nicht in dem Moment um, ich erkläre dir, 1 plus 1 ist 2, sondern du bist jetzt vielleicht bei einer Arbeit und dann musst du dich neu reinfinden in irgendwas. Und dann ist das bei Menschen mit ADHS manchmal so, dass die scheinbar keinen Fortschritt machen. Und andere haben es längst irgendwie begriffen, finden sich zurecht in ihrem neuen Aufgabenfeld und die ADHSerInnen irgendwie, wow, so. Und da sagt er das so, dass weil eben oft wir so assoziativ denken und weil wir oftmals erstmal Dinge sehr durchsteigen müssen und auch ja nicht einfach nur am Modell lernen können, sondern vielleicht das selbst durchlebt haben, noch hier und links und rechts überall in ganz viele Ecken gucken müssen, bis wir uns irgendwo eingefunden haben, so braucht es scheinbar länger, aber dann ist es oftmals viel mehr und viel tiefer gehender, was diese Person dann weiß, weil sie etwas so da stark durchleuchtet hat, viel stärker als andere Leute, die da so kontinuierlich so sich das angeeignet haben. Passt das da drauf oder meinst du was anderes?
Ja, das ist total interessant. Das passt. Und damit hat ja wahrscheinlich auch zu tun, dass es für Menschen, die ADHS haben, ganz schwierig ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie nicht interessant finden, oder?
Ja, das ist so. Also, weil dann natürlich das nochmal schwieriger ist, die Lernkurve anzukurbeln. Da ist es natürlich immer super hilfreich zu gucken, wie kann ich es dann vielleicht für mich interessant machen? Oder ich sagte, also, ne, dass man mit seinem Warum in Verbindung geht, damit man irgendwie die Emotionen dazu kriegt und dann vielleicht kickt da irgendwas. Und genau, das ist irgendwie
Vielleicht.
vielleicht, ja. Ja, also was ja einfach schön ist, wenn wir, wenn ich jetzt die Steuer nehme, ne? Und ich muss als Selbstständige ja so viel ständig machen. Und es ist ja schön, wenn ich nicht nur mit Druck arbeite und ganz viel Stress habe und dann dahin komme, das zu machen, sondern damit irgendwas Gutes verbinden kann und das für mich finden kann, weil ich da dann doch vielleicht irgendwas spannend finde, weil ich mich in eine Rolle reinversetze, dass ich jetzt hier voll die krasse Zahlenfrau bin oder irgendwas, was ich halt nicht bin oder irgendwie so. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich dann manchmal, ich freue mich mega. Ich habe aber auch jetzt zum Beispiel in meinem Fall eine Assistentin und ich bin so stolz, wenn ich der irgendwas schicke, auch wenn das immer so kurz vor knapp ist, aber ich mache es trotzdem mit Freude und nicht mehr mit diesem unangenehmen, auf mir lastenden Riesenberg, wenn es um sowas ging, um Papierkram im weitesten Sinne, auch
Ah,
digitalen
spannend.
Papierkram.
Und wie hast du da diesen Switch hinbekommen?
Glaube, es war kein Switch. Ich glaube, es war ein Dimmer, der dauert. Ja, also bei mir ging viel über die Verbindung mit einer anderen Person. Vorher habe ich es schon ein bisschen besser hingekriegt. Nee, aber auch, ich habe mich. Ich weiß, dass ich, also ich hatte immer schon, also weil ich durch komme vom Bauernhof und wir haben da so noch einen Resthof, da war immer schon so Landwirtschaft. Darum brauchte ich immer ein Steuerbüro, weil Landwirtschaft und Steuern ist da. Und ich habe mich immer so verborgen. Ich habe immer so gedacht, ich muss so tun, als könnte ich das alles. Und je mehr ich mich gezeigt habe, desto mehr war ich im Austausch und desto leichter fiel es mir. Und auch nicht ständig und immer. Also es ist nicht so, dass es irgendwie plötzlich einfach für immer alle Papierkramsachen oder Bürosachen dann also einmal so einen Schalter umgelegt und dann war das so. Dass, dazu war ich und bin ich vielleicht auch immer noch viel zu, wie nennt man denn solche Persönlichkeiten? Es ist einfach so viel los in mir und auch immer wieder in meinem Leben, dass ich gar nicht so, nur wenn ich einmal einen Schalter umlege, dann den auch immer so bediene, sondern dann fluppt er wieder zurück. Ist vielleicht auch bei jedem Menschen ja so, ist ja so, wenn wir uns Verhalten angewöhnen, dass wir nicht einmal den Schalter umlegen und das bleibt, dann fluppt wieder zurück. Dann versuchen wir den Schalter wieder umzulegen oder den Dimmer wieder dahin zu regeln und irgendwann bleibt er halt immer länger auf der Seite, wo wir ihn haben wollen. Ja, aber viel über die, ich glaube, in meinem Fall über die zwischenmenschliche Verbindung und das mich zeigen und dadurch realistischer auch an Herausforderungen heranzugehen. Als da, ja, das hat mir geholfen.
Du hast gesagt, du hast früher so getan, als könntest du das alles. Hatte das auch zu tun mit einem Perfektionismus?
Bei mir, also mein Perfektionismus ist bei mir nicht so ausgeprägt in dem Sinne davon, so ich muss immer eine Eins haben. Vielleicht so eher so eine ganz oder gar nicht Denkengeschichte oder dass mein Selbstwert das brauchte, dass ich Dinge sehr gut mache. Aber nee, also ich musste nicht meine Steuern schön abgeben. Also schöner vielleicht. Also ich habe nur einmal einen Karton in meinem Leben abgegeben. Meiste Male waren es dann Ordner. Aber die waren mal nur eine Zeit lang sortiert und dann ganz lange nicht mehr. Einfach hier alles bitte. Egal, wenn das jetzt irgendwie die mir Zeit kostet, das zu machen, dann muss ich das halt bezahlen. So habe ich das irgendwie immer lange gemacht. Also deswegen würde ich sagen, es war eher dieses, ich konnte es nicht. Ich dachte, dass das von mir erwartet wird, dass ich das halt kann als erwachsene Person. Erwachsene Menschen können sowas. Und wenn man das nicht kann, ist man halt irgendwie ein Defizit. Und das musste ich, also das habe ich, weiß gar nicht mehr, wann das, also es ist schon ein bisschen her, dass ich, und das hatte viel mit der Diagnose zu tun, dass ich so, ne, so mal immer mal so ein Türchen geöffnet habe und dann kam eine Resonanz und dann habe ich noch ein bisschen weiter die Tür aufgemacht und dann habe ich mal Fragen gestellt. Ich durfte plötzlich anfangen, Fragen zu stellen. Ich durfte Wissenslücken haben. Ich habe immer gedacht, ich müsste alles auch schon wissen, weil als erwachsener Mensch weiß man das. Woher denn eigentlich? Also, und dafür gibt es doch Leute in anderen Berufen, die einem das beibringen. Das habe ich aber nicht gecheckt früher. Ich dachte, ich muss das alles wissen.
Magst du auch was sagen zum Thema Gefühle und ADHS? Also Betroffene sind ja, da gibt es ja irgendeine Herausforderung mit Selbstregulation, wenn ich das richtig verstehe. Und zu Selbstregulation gehören ja auch Emotionen. Wie äußert sich das dann? Also wie geht man, sind die Emotionen anders oder geht man anders damit um?
Also, man sagt, dass erstmal Menschen mit ADHS nicht andere oder nicht unangemessene Grundgefühle erstmal haben. Also, etwas macht ihnen Angst, das macht auch anderen Leuten Angst oder irgendwie so. Das Ding ist, dass bei anderen Leuten dann im Gehirn die Dämpfung stattfindet, die Hemmung bestimmter Dinge. Und so eine, ja, pass auf, das ist jetzt aber nicht so schlimm, ich packe das mal in Relation mit der Welt sozusagen. Oder so. Und bei ADHS passiert das nicht. Meine Bekannte, die sagt, sie hat mal irgendwo gehört, wiederum, also ne, über Umweg, ich weiß nicht, von wem das kommt, dass das dann eher so ist wie ein Druckkessel. Und bei anderen Menschen ist da ein Deckel drauf und bei ADHSlerInnen klappt der hoch. Und dieser Deckel ist aber eben genau diese Instanz, die das so ein bisschen runterregelt. Die da, wo dann man halt vielleicht eine Wut kurz spürt oder eine Verzweiflung und dann aber irgendwie atmen kann und das so ein bisschen in Relation setzt. Und das ist nicht unbedingt immer so, dass das aber so eine super krasse Emotion sein muss. Nicht jede Person mit ADHS ist so himmelhochjauchzend zu Tode betrübt und so, sondern es kann auch eher so was Langes, Zähes sein. Also dieses sich dann nicht von sich da so raufzustürzen und man kann den Fokus nicht davon weglenken, sich nicht ablenken so gut, weil es immer wieder aufploppt, immer wieder da ist. Also das, und was ich jetzt sage, ist, das muss nicht immer so sein. Also auch Menschen mit ADHS können das lernen, denn vor einem Gefühl steht immer eine Einschätzung. Die geht super schnell, das macht mein Unterbewusstsein schon. Aber wir können üben, dass mein Unterbewusstsein Dinge nicht als schlimm oder gefährlich einschätzt. Und dann braucht es gar nicht so große Regulation. Also die ist dann automatisch schon, also die ist dann besser da. Und je mehr Stress du dir machst über dich und die Welt, desto weniger Kapazitäten hast du, also desto, um dich selbst zu regulieren. Und das ist eben nicht nur bei Emotionen, sondern auch in anderen Bereichen so. Das heißt, es ist super wichtig, den Stress zu reduzieren. Und der findet natürlich viel im Kopf statt oder eben im Außen, aber wie voll ich mir meinen Kalender packe und so weiter. Aber auch, was ich glaube, was ich alles machen muss. Was angeblich wichtig ist.
Ja, das höre ich auch ganz oft von den Frauen, die bei mir im Coaching sind, die ja, also im Schlanke-Gedanken-Coaching, die Herausforderung haben mit ihrem Essverhalten, dass sie oft haben die ganz lange To-Do-Listen und sind nie wirklich fertig und müssen alles noch abarbeiten. Und es ist, sie wissen eigentlich rational gesehen, dass sie das nicht schaffen können. Und dennoch fühlen sie sich dann wie in so einer ewigen Mühle. Du hast von Wassertreten gesprochen, also so. Auf
Oder
deiner
geschrieben.
Homepage.
Ja.
Und dadurch entsteht natürlich großer Stress und ja, und das dann greifen die dann oft zu essen, um mit diesem Stress klarzukommen. Was kann man da machen? Wo würdest du ansetzen, um da rauszukommen aus dieser ewigen Mühle von Stress, To-Do-Liste, Gefühle?
Also es ist individuell, wo Leute anfangen möchten. Das finde ich immer irgendwie persönlich wichtig, dass die Person selber guckt, was es ist. Also möchte ich an meinen Gedanken, also Gedanken hinterfragen und davon mich lossagen lassen. Und ich liebe ja dafür The Work of Byron Katie. Arbeite ich auch selber, also ich persönlich mache das ganz viel. Das hat ganz viel zu meinem Frieden beigetragen. Und macht das auch mit meinen Klientinnen. Und das ist etwas, was es rein theoretisch umsonst zu machen gibt. Also man kann einfach loslegen. Und ist natürlich auch toll, wenn man dabei begleitet wird, aber dafür gibt es auch Sachen. Aber theoretisch ist es kostenlos draußen in der Welt. Aber gibt es auch auf anderen Wegen. Oder man macht eine Hypnose oder macht Meditation und so weiter. Das einmal dadurch, dass andere das Gedanken besser so vorbeiziehen können, dass man nicht mehr so also identifiziert ist, sagt man ja mit den eigenen Gedanken, dass die so, ich denke, also bin ich das. Also das haben wir ja ganz oft. Wenn über uns der Gedanke kommt, ich kriege das alles nicht hin, dann ist das, überfällt er ja den ganzen Körper, das ganze, die ganze Weltsicht, alles ist das. Und es ist so, so gut, ein Blatt Papier dazwischen zu kriegen und zu sagen so, ha, guck mal, jetzt habe ich das schon mal wieder gedacht, aber das muss ja gar nicht stimmen. Und das ist super, super hilfreich. Und das andere ist aber auch zu lernen, wie, was mache ich denn da? Wie viel Stunden versuche ich eigentlich in einen Tag zu packen? Wie viele Aktivitäten? Und dass man sich mit seinem eigenen Zeitmanagement da auseinandersetzt, ehrlich auseinandersetzt und lernt, Grenzen zu setzen, sich selber und anderen auch. Und da ist, finde ich, immer super gut, auch viel über ADS zu verstehen. Also wieso erscheint mir denn alles so gleich wichtig? Also ist immer dieses Beispiel, das irgendwie sowohl den Müll runterzubringen, als auch endlich eine Masterarbeit abzugeben oder so, erscheint gleich wichtig. Und das ist eben, weil das ADS-Gehirn nicht so gut eben Wichtiges hervorhebt und Unwichtiges hemmt und gleichzeitig Priorisieren schwerer fällt, weil das im Arbeitsgedächtnis, das kann uns das nicht so gut zur Verfügung stellen. Es purzelt alles durcheinander. Und je besser ich das verstehe, desto eher kann ich dann nach Methoden suchen, wie ich mein Gehirn externalisiere. Und aber auch lerne eben, also dass ich diese Dinge schriftlich mache oder in einem Gespräch mit einer anderen wertschätzenden Person. Und dann lerne vielleicht einen Kalender anders zu führen, eine To-Do-Liste anders zu sehen, loszulassen irgendwann von diesem, ich muss alles schaffen, da ist eine ganze Menge Absolutismus drin. Und also dieses ganz oder gar nicht denken, was ja sehr stark bei Menschen mit ADHS auch ist. Aber selbst wenn du nicht ADHS hast und glaubst, du musst ganz viel schaffen, weil du weiblich sozialisiert bist und denkst, Frauen schaffen das alles. Die müssen das können. Ja. Und dann ist auch natürlich, was Essen angeht, halt super spannend, Selbstmedikation zu verstehen. Also wenn mir Stimulation oft fehlt und dann stimuliere ich mein Gehirn mit Nahrung.
Essen als Selbstmedikation, das ist ja gut. Darauf war ich noch gar nicht gekommen, aber ja, trifft ja genau den Punkt.
Ja, also wir haben einmal dieses, ich mag vielleicht irgendwas nicht fühlen oder so, ne? Das kann ja auch sein. Und manchmal gehört es auch zusammen, weil wenn ich unter- oder überstimuliert bin, was bei ADS beides schneller passiert als bei anderen Menschen, dann habe ich komische Gefühle im Körper. Und meistens psychologisiere ich die, aber vielleicht ist es einfach nur, dass das Gehirn nicht ausbalanciert stimuliert ist mit Neurotransmittern. Und dann mache ich halt Sachen. Und zum Beispiel Essen. Und das nennt man dann Selbstmedikation. Ob das jetzt krasse Drogen sind oder eben Essen. Genau. Oder Rauchen. Oder übrigens, wir haben also uns unterhalten in der Gruppe und haben so überlegt, dass einige auch, viele Menschen mit ADHS oder so tiefe Gespräche als stimulierend halt empfinden und dass es vielleicht auch sie, die extrem viel suchen, weil das auch wie fast wie eine Form der Selbstmedikation ist.
Oh ja.
Und eigentlich ist das super spannend, sowas über sich zu wissen, weil wenn man sagt, dann muss es ja nicht unbedingt wahr sein, dass man dringend dieses Gespräch so psychisch braucht oder für die Persönlichkeit oder dass es auf der Welt dringend sein muss, für mich in meinem so, sondern ach ja, das ist halt eine Stimulation. Und vielleicht passt das aber jetzt hier gerade nicht, das tiefe Gespräch, oder vielleicht muss ich jetzt ja auch mal was anderes machen, dass man dann sagt, wie kriege ich denn die Stimulation vielleicht woanders her oder so. Nicht immer ganz.
Ja, wow, ich habe ich Das ist interessant. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass wenn ich no nur normal mit Menschen über irgendwelche gewöhnlichen Themen spreche, dass mich das langweilt.
Ja, das ist aber auch sowohl bei höherer Intelligenz als auch also sagen wir generell Neurodiversität
Ja.
durchaus oft so, dass so belangloses, ja, eben stimuliert nicht. Aber
Ja.
genau, und wenn man das so weiß, das ist halt eine Stimulation meines Gehirns. Und ich kann das halt missbrauchen, das meine ich halt. Ich habe eher vom Missbrauch gesprochen dieser Sachen, weil dann mache ich es zu viel. Und dann leide ich eigentlich wieder drunter, weil ich irgendwie immer nur so weil wer weiß, es zieht mich vielleicht von anderen Sachen ab, wenn ich immer nur in den Deep Talk gehe. Oder ich überschreite damit Grenzen oder was weiß ich. Und das, was du beschreibst, ist ein bisschen im Alltag eher. Und wenn man dann weiß, aha, das ist eine Stimulation, die mir fehlt, wie kann ich denn künftig mit Leuten umgehen, die nicht so sind? Was fällt dir, wird, kann ich das an dich zurückgeben? Also was kannst du, wenn du das überlegst? vielleicht mal beobachten oder versuchen, wenn du künftig so ein bisschen, ist mir jetzt nicht stimulierend genug. Was kannst du da
Tja,
machen?
das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe jetzt schon parallel angefangen, darüber nachzudenken, aber die Freundschaft abbrechen, ich
Ja, nie wieder, also alle
weiß
Scheiße finden, die nicht so sind, genau. Ja, aber ja, was, also.
oder einfach separat für mich was anderes machen. Nee, das ist ja keine Lösung. Oder überhaupt,
Obwohl, warte
naja,
mal.
was ja immer geht, ohne dass es sehr tiefgehend sein muss, ist einfach interessierte Fragen zu stellen. Und dann
Ja.
erzählt die Person ja immer schon was. Und wenn man die Person mag, was man ja wahrscheinlich tut, wenn man mit der redet oder die irgendwie interessant findet, dann kann man auch darin schon viel Anregendes finden, auch wenn das jetzt nicht super ein tiefes Gesprächsthema ist.
Ja, also auf das Gefühl, auf die Beziehungsebene gehen. Ich mag ja die Person. Ich musste gerade eine Sache noch kurz gedacht, das hat auch der Lachenmeier geschrieben, dass Menschen in sozialen Situationen oft unsicher sind und dass Smalltalk ihnen hilft, diese Unsicherheit zu überwinden. Und das heißt, wir helfen ja so gern, Menschen mit ADS, aber alle Menschen helfen ja gern. Das heißt, wir können dieser anderen Person helfen, sich wohlzufühlen, indem wir halt mal dieses Spiel spielen. Das finde ich nur mal so nebenbei irgendwie ganz einen interessanten Gedanken irgendwie. Und das andere ist, du hast gesagt, ich kann ja nicht nebenbei was anderes machen. Aber wozu gibt es zum Beispiel, das ist ja das ganze Ding von Fidget Toys oder den Fußwippen oder was Leute, also das ist ja dasselbe. Also, dass man was macht nebenbei, was einen stimuliert, damit man etwas anderes tun kann, was einen nicht so stimuliert. Weil nämlich die andere Person nicht doof ist, die einem gegenüber sitzt. Die hat nur ein anderes Gehirn. Meine andere, also, ne, die tickt anders da so, was das angeht. Und vielleicht kann ich etwas tun, was mich stimuliert, wenn es die Situation erlaubt. Dann kann ich wirklich irgendwas machen. Also wie viele Leute, ich bin zum Beispiel eine, ich habe früher mich liebend gern bei Menschen in die Wohnung gesetzt, mit denen ich mich gerne unterhalten habe, Freundinnen. Und wenn die schon Kinder hatten, dann waren die ständig am Machen und Tun und dann haben die ganze Zeit gesabbelt und ich habe da nur so gesessen. Das Ganze war irgendwie, fand ich schön, habe mich unterhalten, manchmal auch geholfen, aber eine Zeit lang echt nicht. Und aber diese andere Person ist ja dabei total angeregt, auch weil sie so viel nebenbei macht. Und dadurch konnte die sich vielleicht auch gut unterhalten. Also weil sie das vielleicht hätte nicht die Ruhe gehabt oder so einfach so abzuhängen. Und darum, ne, du hast es ja gleich wieder verboten, aber eigentlich ist es ja genau das, was Leute viel machen, wenn sie irgendwie gerade sich nicht zuhören können, ob etwas langweilig erscheint oder sie überfordert oder irgendwas, dass sie irgendwas mit den Händen machen, mit den Füßen machen, mit dem ganzen Körper. Um in die richtige Stimulation zu kommen.
Ja, interessant. Was sind denn Fidget Toys?
Kennst du diesen Fidget Spinner, dieses kleine Ding, was du so als was du in die Finger nimmst, und es hat so drei so Wobbel und dann
Oh
kann man so
ja, das war eine
drehen?
Zeit lang so mal ganz in irgendwie.
Genau, und das ist ein Fidget Toy, ist ein Rumfummelspielzeug. Und
Okay.
wenn du das nicht ich habe zum Beispiel jetzt hier, habe ich so mein dunkelblaues, oder was ist das, mein Kordsofa hat so ein Breitkord und der fühlt sich ganz weich an, ein schöner Stoff. Und manche Menschen, wenn die hier drauf sitzen, sind die ganze Zeit am Streicheln, weil die sich die ganze Zeit stimulieren damit. Und das kannst du ja aber auch mit einer Büroklammer machen. Das wäre eine Art von selbstgebautes Fidget-Toy, weil man einfach an dem rumspielt. Oder dieses Klack, 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 Klack
Oh
vom
ja.
Kugelschreiber. Und es gibt aber ganz viele Spielzeuge, Dinge. Momentan habe ich ja meine Wohnung leergeräumt, da haben wir das Thema Minimalismus, aber ich habe eigentlich einen Tisch oder wo ich für meinen Sohn und mich so eine Auswahl an Rumfummelspielzeuge, manchmal Magnete,
Geil.
Knete, ja, irgendwie sowas, so ein Wabbelball irgendwie liegen habe und genau, oder auch mal, wenn Freunde von ihm da sind, die neu sind und die sich noch unwohl fühlen, dann kann die damit rumspielen. Genau.
Das ist ja cool. Ich komme gleich noch an, natürlich auf die ausgeräumte Wohnung zu sprechen. Das interessiert mich sehr. Aber okay, mit der Unter- und Überstimulation, was kann man denn dann machen? Okay, also angenommen, ich merke, okay, ich greife zu Essen, weil ich irgendwie unterstimuliert bin und mir darüber die Stimulation als Selbstmedikation hole. Dann wäre eine Möglichkeit natürlich, mir irgendeine andere Stimulation zu besorgen. Nicht über das Essen, sondern irgendwie anders. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Ja, also erstmal ist es ja generell so, wie man das Leben allgemein lebt, damit man immer, dass man ausgeglichener ist. Also wenn ich zum Beispiel ganz viel Intensität habe die ganze Zeit und dann fällt die ab, dann weiß man manchmal nicht, bin ich jetzt noch überstimuliert oder ist eigentlich plötzlich fehlt jetzt die Stimulation und ich erlebe das als Unterstimulation. Also deswegen generell ein ausbalanciertes Leben anzustreben, ist immer spitzenmäßig. Und das andere, ja genau. Also wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwas, das Essen, was ist denn das für ein Bedürfnis, das mir da erfüllt wird? Ne? Ah ja, dann bin ich hier wieder angeregt oder so. Wie kann ich das denn sonst kriegen? Und also da trotzdem, ne, dann haben wir wieder den menschlichen Kontakt. Also das ist, sagt immer der Ned Hallowell aus den USA, das ist ein Psychiater, also der Herr Lachenmeier, von dem ich gesprochen habe, ist ein Psychiater in der Schweiz mit einem tollen Buch. Und der Ned Hallowell ist ein amerikanischer Psychiater, auch tollen Büchern. Und der sagt immer, Vitamin Connect, bei so Sachen, wenn immer es einem nicht so gut ist, ist das total gut, sich mit jemandem oder mit einem Haustier oder irgendwas zu verbinden. Und ich habe tatsächlich, bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich dann jemandem eine Nachricht schreibe oder gucke, ob ich irgendwo anrufen kann, also um irgendwo anders eine Verbindung herzukriegen. Dann nutze ich jetzt einfach immer die Positive Mix Playlist, die Spotify mir vorschlägt, aus dem, was mein Sohn und ich auf unserem Account gehört haben, baut er sehr irgendwas zusammen, was ich wahrscheinlich schön finde. Und dann muss ich manchmal die Musik von diesem Minion-Film vielleicht wegmachen, weil mich die zu sehr an die Minion-Filme erinnert. Genau, das mache ich manchmal dann, weil dann habe ich so eine gute Stimulation und dann, für mich ist irgendwie dann immer so, eigentlich ist es für mich sehr, sehr gut, wenn ich weiß, was ich eigentlich tun will. Weil ich mich dann etwas anderem zuwenden kann, etwas Spezifischen. Weil sonst wabbel ich so durch die Gegend und kann mich nicht entscheiden, was ich machen will. Und dann ist das Essen eine scheinbare Lösung. Und ich muss bei mir aber gestehen, dass bei mir eigentlich nur eine sehr klare Ernährungsumstellung richtig geholfen hat. Also ich habe das immerhin immer schon mal besser hingekriegt, aber ich persönlich sagte meine Klientin in einem Podcast von mir, die hat, ich weiß nicht, wie sie das genannt hat, aber dass ich so ein Typ für oftmals einen ziemlich harten Cut bin. So wie Wohnung ausräumen, so auch ich esse keinen Zucker mehr, solche Dinge. Also weil ich ziemlich schnell wieder da reinfallen und mir das dann die Energie zieht, um mein Leben leben zu können, so wie ich das möchte, um meine Impulskontrolle zu haben und meine Motivation. Also das muss ich dazu sagen. Für mich, wenn ich ganz normal einfach weitergegessen hätte mit meinem hohen Zuckerkonsum, hätte ich nicht einfach zu Musik schwenken können.
Ah, okay. Also du hast dann den Zucker aus der Ernährung gestrichen.
Also das Naschen. Jetzt dieser Sommer, ne, jetzt ist es gerade, ich kriege es jetzt so hin, dass ich gerade ein bisschen nasche, aber ich möchte da eigentlich wieder von weg, weil ich merke, dass ich dann wieder abends da sitze und denke, dass ich dieses Gefühl von, ich brauche was oder Langeweile oder Unterstimulation oder irgendwas, dass ich das füllen will mit was zu naschen. Und das führt bei mir dann immer zu so immer mehr und immer mehr wollen. Und für mich ist eine klare Regel dann einfach besser. So, ich esse, ich nasche nicht. Und das wollte ich ganz lange gar nicht wahrhaben oder haben, weil ich dann dieses, aber da habe ich ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich viel mehr Spaß dann, muss ich mal sagen.
Ja, das mit dem Naschen ist interessant. Ich habe das auch festgestellt, dass das oft wirklich hilft, diese Snacks und so rauszulassen, weil man dann einfach, man gibt seinem Gehirn oder wem auch immer oder sich selbst einfach diese klare Struktur, diese klare Anweisung,
Ja, und
und
es ist ja so, dass unser Mikrobiom, das will ja das, was man ihm gibt, immer mehr. Und wenn ich Zucker esse, dann jippert das, dann sagen auch die Bakterien in meinem Mikrobiom, Gadrin, gib mir Naschen. Und wenn ich denen aber, keine Ahnung, viel Gemüse gebe und so, oder meinetwegen mal ein Obst stattdessen oder eine Dattel, das ist auch ein Obst. Ja. Dann weiß es das und dann reicht dem das irgendwie auch. Und genau, es ist so beides. Einmal in meinem Gehirn diese klare Regel: Nein, dieses Gefühl wird nicht mit Essen gestillt, sondern ich habe auch festgestellt, dann geht das auch weg. Wenn ich diese klare Regel habe, dass ich nicht nasche, dann geht dieses Wäh-Gefühl aus meinem Körper auch wieder irgendwann raus. Das, was meint jetzt, was haben zu müssen. Und eine Zeit lang hat das auch sehr gut geholfen mit meinem Medienkonsum. Das hat sich, nee, es ist immer noch nicht so schlimm wie sonst. Also es ist immer noch besser und leichter, das auszumachen. Aber unser Gehirn gewöhnt sich ja an alles, sodass ich dann irgendwann ist es nicht mehr. Es war eine Zeit lang Medienkonsum mit Naschen gekoppelt und ich habe das entkoppelt, aber das Gehirn gewöhnt sich dran und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht in zu viel Medienkonsum falle. Ja. Also abends meistens vor irgendeinem Streamingdienst sitzen.
Ja, diese Kombination aus Medienkonsum und Essen ist in der Tat ja sehr hartnäckig und weil dann kommt ja auch dieses, also es ist gleichzeitig sehr stimulierend und gleichzeitig betäubend in Bezug auf vielleicht die Überstimulation, die man schon hatte. Und dann kann man den ganzen Stress, irgendwelche Gefühle, irgendwelche Gedanken, die einen eigentlich wahnsinnig machen, vergessen, weil man ja sich so betäubt mit dieser wunderbaren Kombination.
Genau. Warte mal, hab ich da noch einen Gedanken zu gehabt? Naja, generell sagt man ja, wenn man was anders machen will, also dass man nicht so gut einfach Sachen weglassen kann, sondern oftmals das hilft, was anderes stattdessen zu haben. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber sprecht, sowas, ne? Dieses, wenn ich dann andere Snacks erstmal vorne wegstelle, die ich dann esse, von denen ich aber nicht so viel will oder überhaupt gar keine Snacks im Haus habe, aber dann ich habe manchmal so ein paar herzhafte Sachen, die ich dann kurz essen darf. Oder weiß, dass ich ganz viel Übergang hatte mit Datteln und Datteln mit Erdnussmus und Kakao war dann so ein kleiner Snickers. Und damit habe ich so ein paar Wochen so einen Übergang gehabt. Oder einen Apfel und so. Oder eben eine ganz andere Verhaltensweise, wo man immer sagt, wenn ich das will, dann mache ich das. Oder generell diese andere Verhaltensweise mehr ins Leben zu holen. Ja.
Ich glaube, was immer gut ist, ist, wenn man versucht, schon in diesen Energiestatus reinzukommen, den man eigentlich erreichen will. Also wenn man zum Beispiel nicht snacken möchte und einfach mehr Energie haben und nicht ständig, wenn man ständig isst, dann isst man ja auch, hat man weniger Energie, weil der Körper ständig mit dem Verdauen der Nahrung beschäftigt ist. Und wenn man da wirklich längere Pausen zwischen normalen Mahlzeiten hat, dann hat man ja viel mehr Energie. Und die Kunst ist ja eigentlich, in diesen Zustand erstmal reinzukommen und dann zu merken, wie gut das ist. Und dann will man das andere gar nicht mehr. Und dann hat man sofort die Motivation und dann ist es auch viel leichter, weil das, was man bekommt, ist viel mehr und viel besser als die Betäubung zum Beispiel oder der kurze Genuss.
Generell ist das so, also diese Referenzerfahrungen zu machen und dann wieder sich reinzufühlen, wenn man vielleicht wieder in das andere Verhalten gegangen ist, was ungünstigere und dann zu merken, boah, das mag ich nicht so gerne, ich will wieder in dieses schöne Gefühl von ich habe jetzt nicht genascht oder zwischendurch gegessen. Und dann ist es ja aber tatsächlich, ne, wenn ich jetzt auf ADS gehe, ja, immer wissen, ich habe ein Thema vielleicht mit Impulskontrolle und das ist okay. Ich fange wieder neu an. Also, ne, wenn es so ist, das ist in Ordnung. Vielleicht lerne ich anders, meine Zeit zu managen und mit meinem Tag umzugehen, damit ich abends mit mehr Energie nach Hause komme und dann überhaupt noch Kapazitäten habe für Impulskontrolle. Vielleicht muss ich auch, ich habe manchmal Klientinnen, da müssen wir dann erstmal daran arbeiten, wie die am Tag mit Emotionen auch anderer Leute umgehen oder was sie so erleben, weil die sonst einfach abends auch nicht schlafen können und so aufgerieben sind, dass alles noch so weiterläuft und so. Und dann ist natürlich Essen wird dann oft genutzt als Pflaster sozusagen oder als, ja,
Also
um
zu
da
der
irgendwie.
Überstimulation, tragen nicht nur die eigenen Gefühle und Gedanken und so weiter bei, sondern auch die von anderen. Ich habe auch gelesen, dass Menschen mit ADS sehr empathisch sind. Also ist das so, dass sie dann immer diese Schwingungen und Energien von anderen aufnehmen und das alles mitverarbeiten?
Ja, obwohl ich nicht weiß, ob das immer bei jedem so gleich ist oder ob es auch welche gibt, die so einfach völlig in ihrer eigenen Welt leben. Aber vielleicht nehmen die unterbewusst dann doch wieder was auf. Ne? Aber tendenziell, klar ist, wir haben halt einfach eine Reizoffenheit. Und wenn wir dann auch noch außerdem glauben, immer für Menschen eine bestimmte Person zu sein, entweder hilfreich oder immer nett oder was weiß ich. Oder wenn wir ständig uns abblocken müssen, weil wir sagen, ich kann damit nicht umgehen, dann ist ja auch eine zu harte Grenze energieaufwendig. Ja, aber ja, auf jeden Fall häufig der Fall.
Das scheint mir auf jeden Fall anstrengend zu sein, weil dann, also man versuchst dann ja nicht nur die anderen Menschen ständig abzuchecken, wenn mehrere Menschen da sind, dann auch noch die Verbindungen jeweils unter den Menschen und dann setzt man sich selbst ins Verhältnis zu diesen anderen Menschen und versucht dann auch noch jeweils der Rolle zu entsprechen, von der man denkt, dass
Genau.
man den Erwartungen dann der anderen jeweils
Ja.
entspricht. Und das errät man dann auch wieder sozusagen im Vorhinein. Also das ist ja eine Wahnsinns.
Genau, aber das Anstrengende daran ist nicht, dass man das tut, also dass man das kann, also dass man überhaupt das alles sieht und spürt, sondern das Anstrengende ist, was man darüber glaubt, wie man selber sein muss oder wie die anderen sein sollten oder so. Also das ist ja der Stress. So, ansonsten ist es ja auch eine Fähigkeit. Oder wenn
Das
man
ist
nicht weiß,
Superkraft eigentlich, ne, im Grunde genommen.
ja, also kann eine Superkraft sein oder eine Stärke. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht weiß, was man tun kann, wenn es einem gerade nicht so gut damit geht, wenn einem das zu viel ist, dass man sich erlaubt, rauszugehen aus solchen Momenten. Oder ich habe ja ganz oft meine Ohrenstöpsel. Gibt ja verschiedene, die auch so beworben werden überall. Und ich habe Ohrenstöpsel, die halt Sprache durchlassen, aber alles andere ein bisschen dämpfen. Und die habe ich auch in verschiedenen Stärken. So. Und das ist zum Beispiel für mich manchmal total gut, wenn ich mich irgendwo entweder nicht konzentrieren kann oder irgendwie alles zu viel ist. Und dann mache ich die Dinge rein und dann bin ich oftmals ganz happy. Dann spüre ich mich selber auch mehr, weil ich mehr bei mir bin. Kann auch besser Entscheidungen fällen, Fokus lenken und so.
Das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, ne? Dass man, also auch aus dem, was du gesagt hast, dass man versucht, wirklich Kontakt zu sich herzustellen, zu den eigenen Bedürfnissen, was man braucht, auch sich zu priorisieren und nicht immer die anderen. Und
Ja.
ja, sich auch dann und auch generell mitfühlen, damit sich selbst zu sein und nicht immer so hart zu sein, so das muss ich und ich so muss ich
Genau.
sein, sondern ja,
Genau,
einfach.
das ist super wichtig, das zu üben, also Selbstmitgefühl und so weiter. Und da hilft halt das Verständnis. Und ich dachte gerade, weil du meintest, ja, das kann gut sein, wenn man lernt, sich zu spüren, was man braucht und so weiter. Und wenn ich ein ADS-Gehirn habe, dann erstmal vertraue ich vielleicht meinem Gespür gar nicht mehr, weil ich schon so oft falsch lag und so weiter. Das passiert oft viel so. Aber außerdem sind ja so viele Reize da. In mir sind lauter Sachen, außen sind lauter Sachen. Da will jemand was von mir. Dann ist das also auch, wenn bei einem Gehirn, was eben nicht so gut Unwichtiges dämpft und Wichtiges abhebt, ist es dann manchmal schwer bei sich, weil wenig Reizfilterung auch passiert, mit sich in Kontakt zu kommen. Das heißt, für sich zu verstehen, ich kann das gar nicht so einfach so können. Es ist logisch, dass ich gerade nicht spüre, was ich brauche. Wie kann ich mir denn helfen, dass ich besser spüren kann, was ich brauche? So, und da irgendwie zu gucken, ne? Und bei mir war es zum Beispiel einfach, das Simpelste ist als Beispiel die Ohrenstöpsel. Wenn ich mit meinem Sohn früher in der Wohnung war, als er noch kleiner war, war einfach die Tatsache, dass er da war und eventuell Mama rufen könnte, schon, dass es unmöglich gemacht hat, dass ich irgendwas im Haushalt mache. Weil ich das nicht mehr denken konnte. Und weil ja bei mir so wenig automatisiert war, mein ADS-Gehirn oft wenig automatisiert. Das heißt, ich musste bewusst Entscheidungen fällen oder muss ich oft immer noch. Aber ich konnte mich damals halt nicht abgrenzen. Und die Ohrenstöpsel reinzunehmen oder so einfach das normale Kopfhörer schon hat auch oft schon geholfen. Plötzlich war ich mehr bei mir und konnte das besser, weil ein Reiz irgendwie gedämpft wurde. Nämlich in dem Fall der akustische. Ja.
Ja. Jetzt frage ich doch noch, weil wir reden schon so lange. Ich glaube, wir könnten hier auch noch stundenlang weiterreden. Doch noch mal zu deiner Wohnung. Warum hast du die
Ja.
denn ausgeräumt?
Ja. Warum denn nicht? Warum nicht, frage ich dich. Also,
Das weiß ich nicht. Ich bin immer fürs Ausräumen.
ich bin ja zu ADHS gekommen, weil ich dachte, dass ich messy sei, weil ich so Schwierigkeiten hatte, Ordnung herzustellen und immer nur damit beschäftigt war. Und dann dachte ich, ich muss wohl ein großes Problem haben. Also messy im Sinne von, ich habe ein inneres, irgendwo ist, versuche ich mit meinem Kram wohl Löcher zu stopfen oder ich weiß nicht was. Und dann war ich aber bei einer Therapeutin und da haben wir auch ganz tolle Sachen gemacht, die möchte ich nicht missen. Aber sie kam auch drauf, dass es vielleicht auch ADHS sein könnte. Und für mich ist es einfach so, ich mag gerne Fülle, aber ich kann Dinge nicht gut organisieren und strukturieren. Und je mehr Dinge da sind, desto mehr habe ich ja zu strukturieren. Und für mich ist es zum Beispiel super wichtig, dass ich eine Sache einmal leicht greifen kann, schnell, aber auch schnell wieder zurückräumen kann. Und je weniger Dinge ich habe, desto mehr Räume kann ich schaffen, wo in der Schublade oder auf einem Regal oder was weiß ich, wenig Dinge sind. Und ich habe das angefangen, das aufzuräumen, nach und nach, und hatte mir da auch nochmal Hilfe geholt von einem Aufräumcoach, die dann da war. Und wir haben richtig coole Sachen zusammen geschafft. Wir haben zum Beispiel, das war der Küche, war das toll, als ich die ausgeräumt hatte, dass sie mir geholfen hat. Komm, Katrin, wo soll denn jetzt wohl mal dies und das hin und so? Und dann habe ich Zettel daran geklebt. Ich wollte die nochmal schön machen, dass es nicht passiert. Aber ich habe alles so beschriftet. Da ist das drin, so, damit ich auch nicht mehr immer nachdenken muss, wo was rein muss. Und dann insgesamt dauerte mir das aber zu lange, weil auch immer, wenn wir zusammen überlegt haben, wenn dies ist, dann muss ja erstmal da das. Und so, es hat so lauter neue Probleme immer aufgetan und ich hatte einfach keine Lust mehr. Und so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Umzugsunternehmen beauftragt und einen Lagerraum gemietet. Und alles, was ich identifizieren konnte als Dinge, die wir nicht täglich brauchen und so wichtige Ordner und so. Also alles, was das nicht war, habe ich von denen rausräumen lassen. Ein bisschen was ist auch zu viel rausgeräumt worden. Zum Beispiel der Stift von meinem iPad ist weg. Muss ich, und ich weiß jetzt nicht, in welcher Kiste. Ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt gerade so eine leere Wohnung, obwohl die jetzt nicht, jetzt ist hier gerade nicht sonderlich aufgeräumt, aber sie geht halt super schnell aufzuräumen. Wenn ich dieses Wohnzimmer wäre sonst, das war vorhin noch oder gestern aufgeräumt oder vorgestern und ganz schnell sammelt sich ja wieder Kram an. Und das hätte sich aber so viel Kram angesammelt, dass das ein Riesenberg vor mir gewesen wäre und wahrscheinlich auch faktisch viel Zeit gebraucht hätte, um das aufzuräumen. Und jetzt geht das alles viel schneller. Und der Plan ist, dass ich jetzt, ich habe überhaupt gar keine Lust, aber es ist auch ein Kostenfaktor, dass ich jetzt, habe ich schon ein bisschen gemacht, dass ich weiter die Sachen wieder reinhole, die ich brauche und die anderen kommen weg. Und vielleicht ist es für mich aber Modell, ein ganz kleines Lager. Räumchen oder eine Ecke weiter zu benutzen, damit das nicht in meiner Wohnung ist, das weiß ich noch nicht, weil ich auch da mir die Zeit geben möchte. Also ich habe gemerkt, das alles einfach so wegzuschmeißen, das konnte ich nicht entscheiden. Und meine Wohnung bietet mir das nicht, dass ich diese Methode mache mit dem pack eine Kiste und räume die vor deinen Dings. Das war zu viel. Also das hat für mich, das hat dann wieder alles andere verstopft und vor allen Dingen, ne, ADHS-Gehirn, durchhalten. Habe ich dann ja nicht, weil wenn ich dann erstmal irgendwas, dann habe ich vielleicht angefangen mit so einer Aktion, Sachen rauszuräumen, aber habe dann nicht weitergemacht und dann fliegen die irgendwo rum und dann hat das Ganze kein System mehr und so. Also darum ist ja auch Ausmisten oder sowas ja auch begleitet super hilfreich, weil dann immer wieder jemand kommt oder online oder so und dann sagt, hier, daran arbeite ich ja eigentlich gerade.
Aber das ist ja eine großartige Geschichte, dass du dann, um den Prozess zu beschleunigen, das alles rausräumen hast lassen. Das ist ja total, eine total gute Idee, finde ich.
Ja, ich dachte, ich habe da das Rad neu erfunden und dann hat mir eine Freundin gesagt, oder eigentlich eine Verwandte, dass es so eine Fernsehshow auf irgendeinem amerikanischen, so eine amerikanische Show oder sowas gibt, wo Leute das machen, die räumen all deine Wohnung wirklich komplett aus, glaube ich, weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Und dann legen die alles in eine riesige Lagerhalle und dann siehst du erstmal so offen vor dir, was du alles besitzt und denkst so, boah, krass, das habe ich ja nun leider nicht, keine Lagerhalle. Und dann sortieren die das alles auch gleich wieder mit dir, das ist natürlich irgendwie ganz schön und
Oh,
helfen dir, das
krass.
alles wieder einzuräumen. Aber deswegen habe ich leider das nicht neu erfunden. Ja, es war ein Erlaubnisprozess auch. Also für mich ist immer wieder dieses Katrin, erlaubt dir eigene Wege zu gehen. Du kennst keinen persönlich, der das so gemacht hat. Scheißegal, mach das doch. Wenn du glaubst, dass das für dich eine Lösung ist, dann ist halt irgendwie kein toller Urlaub drin, weil das ist irgendwie vielleicht vom Urlaubsbudget weg, aber sowas hilft mir viel mehr. Und dann mache ich halt was Schönes irgendwie dichter dran. Aber dann hast du dieses Problem gelöst. Und mein Sohn war auch so, der dachte, oh, mein Raum, mein Zimmer ist so schön leer. Wollen wir das so lassen? Und das fand ich
Cool.
total toll, weil sonst hätte er, wenn wir das zusammen hätten ausmisten wollen, immer gesagt, nein, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Jetzt ist der Kram aus dem Kontext raus und Er wird ein bisschen was, holen wir so langsam wieder rein, aber die meisten Sachen, die werde ich entweder, es werden so ein paar Sachen verkauft, andere werden vielleicht eingelagert für was weiß ich, manchmal ist es ja schön, so eine Kiste mit Spielsachen zu haben, falls man mal selber Kinder hat. Aber dann, und alles andere kommt irgendwie weg. Und also für uns beide war das so viel leichter dadurch, dass das aus unserer Wohnung raus ist.
Ja, das ist ja cool, dass dein Sohn da auch mitgemacht hat. Das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, ob sein Zimmer auch minimalisiert wurde.
Ja, ich habe ihm ja gesagt, er war kurz so, was? Und er hat gesagt, das ist nicht weg. Wir räumen es nur dahin und dann können wir alles zurückholen, was du brauchst. Dass es nämlich so schwer ist, das zu entscheiden, wenn das hier im Zimmer ist. Und dann denkt man immer, man braucht alles noch. Und wenn das aber und so, und dann so, genau.
Cool. Wie alt ist dein Sohn?
Jetzt ist er, nee, da war er schon 12, er ist ja immer noch 12, ja. Genau. Ich überlege gerade, es war im Juni, dass ich das gemacht habe.
Ja, cool, das ist echt eine coole Geschichte. Und würdest du das auch anderen Menschen raten? Also ich habe ja mehrere Fragen auch bekommen von HörerInnen des Frugales Glück Podcasts, die dann sich gefragt haben, naja, ich brauche eigentlich betreutes Ausmisten, so wie kann ich denn da dranbleiben, weil ich fange irgendwo an und dann verzettel ich mich total und dann fällt mir das schwierig, immer diese Entscheidung zu treffen, was sortiere ich als nächstes aus und so weiter, und da wirklich dran zu bleiben. Würdest du sagen, das ist ein gutes Modell, was man auch nachmachen kann, wie du das gemacht hast, für
Also
Menschen,
das
die
brauchst
ADHS haben?
natürlich, wenn du brauchst die Ressourcen, also brauchst du entweder finanzielle Möglichkeiten oder Menschen und eine Lagerfläche, wo das trocken sein kann. So, das ist ja einfach, es sind so Fakten, die da sein müssen. Aber unabhängig davon ist betreutes Aufräumen natürlich super. Und ich weiß nicht, du hast ja auch irgendein Angebot, oder? Wo du Sachen mit Leuten machst. Also können die da auch, geht das um Minimalismus oder?
Nö, geht es auch um Ausmisten,
Ja.
sortieren, aufräumen, klar.
Genau, weil da ist, es geht ja nur, es geht ja darum, natürlich ist es auch schön, wenn jemand neben einem steht. Und das schließt sich ja aber auch nicht aus. Also ich kann ja auch so ein Online-Angebot mitmachen und da immer wieder bei diesen Terminen, ne, da weitersprechen und sowas wie Bodydoubling hilft ja auch, dass man mit Leuten zeitgleich arbeitet und so. Und oder eben, und dann kann man trotzdem noch sagen, hey, zu einer Freundin oder so. Kannst du mit mir aufräumen? Oder man sucht sich halt irgendwie einen Aufräumcoach, Coachin aus der Region. Es ist wichtig, dass du selbst vielleicht dich mit ADHS auskennst und einigermaßen gut dazu stehst, weil die vielleicht nicht unbedingt verstehen. Nicht jede Person die Aufräumcoaching macht, versteht komplett, wieso du so ein kompliziertes Gehirn hast beim Ausmisten. Also die Frau, die das mit mir gemacht hat, die hat, glaube ich, manchmal aus. Also, weil ich halt einfach wirklich, wenn ich mit ihr aufgeräumt habe, ich habe halt ein kompliziertes Aufräumgehirn gehabt. Darum habe ich ja diese Tabula Rasa-Lösung gemacht. So wie auch, ne, bei diesem, ich esse keinen Zucker mehr. Also, das ist für mich, glaube ich, sind diese radikalen Lösungen dann oftmals sehr, sehr hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass es jeder so machen muss. Aber die Begleitung, sogenannte Accountability, dass jemand wiederkommt und uns hilft, unseren Fokus zu lenken, ist super hilfreich, ja.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Katrin, wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet er dich? Was bietest du an? Erzähl doch mal.
Also, ich einmal ich habe ja auch einen Podcast, der heißt ADHS Perspektiven. So heißt auch meine Internetseite. Und ich habe auch eine Community, die so heißt, bei der es 14-tägige Gruppencoachings gibt mit 6 Personen zum Thema meistens so Anfangen, dranbleiben, beenden. Und da kann dann alles Mögliche kommen, was man Anfangen, dranbleiben, beenden will. Und wir haben dort in dieser Community eine Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu treffen, gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Es gibt ein paar Videos und Arbeitsblätter, die so ein absichtsvolles Leben mit ADHS unterstützen, aber auch so Hacks zum Anfang und so. Und wir haben auch so regelmäßige Treffen, wo wir uns für die Woche ausrichten und so ein bisschen gemeinsam planen. Also es ist so richtig so ein Community-Paket. Und es gibt die Möglichkeit, mit mir im Einzelcoaching zu arbeiten, genau. Dazu findet man
Okay.
einigermaßen Infos auf der Webseite und ansonsten Erstgespräch vereinbaren und dann wird es da vielleicht ein bisschen klarer.
Okay, super. Ja, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Und dann, ich übernehme jetzt mal ganz frech die Frage: Kennst du den Ungeskriptet Podcast?
Nein.
Nein. Super Empfehlung, ist einer meiner liebsten Podcasts, neben deinem natürlich. Und das
Gerade
stellt er zum
abgerettet.
Schluss
Ja, nee, was?
immer die Frage, Er stellt verschiedene Fragen. Jetzt hat er gerade eine neue Frage. Und zwar fragt er, wenn du morgen aufwachen würdest und du würdest dich an nichts mehr erinnern, aber du hättest jetzt die Möglichkeit, dir so ein Post-it zu hinterlassen mit einer wichtigen Botschaft für dich. Was würdest du da drauf schreiben?
Jetzt als allererstes kam in meinen Kopf, und das soll man ja nehmen, ne? Katrin, du darfst du selber sein.
Ah, wie schön. Okay, vielen Dank, liebe Katrin.
Dankeschön.
Ja, das war das Gespräch mit Katrin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau gerne mal auf ihrer Seite vorbei oder bei ihrem Podcast. Die Links findest du alle in den Shownotes. Und wenn du merkst, dass du auch Essen als Selbstmedikation verwendest, dass du isst, obwohl du gar keinen Hunger hast, vielleicht hast du mit Essdrang zu kämpfen, vielleicht leidest du unter Fressanfällen, Fressattacken, vielleicht überisst du dich regelmäßig oder du hast Heißhunger, deine Gedanken kreisen ums Essen, dann vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch und dann schauen wir uns an, wie ich dir helfen kann, wie ich dir mit meinem Coaching aus dieser Situation raushelfen kann. Und wenn dich eher das andere Thema interessiert, wenn du Hilfe beim Ausmisten brauchst, dabei vielleicht auch nicht mehr so viel zu kaufen, wirklich mal aufzuräumen, wieder durchzuatmen, mit deinem, ja, deine Wohnung so zu gestalten, dass dein Blick nicht ständig an irgendwas hängen bleibt, was du dir eigentlich nie wirklich bewusst ausgesucht hast, dass das Teil deines Lebens sein soll. Und du spürst, dass du damit unglaublich viel Energie verlierst, jeden Tag, aber du kommst irgendwie selber nicht so richtig ins Tun, dir fällt es schwer, wirklich mal systematisch und langfristig auszumisten. Dann vereinbare auch hierfür gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Die Links zu den Kennenlerngesprächen findest du in den Shownotes und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.